Amen, Halleluja.
Sehr gut, ja,
das finde ich richtig gut. Das ist genau die richtige Haltung, genau das, was wir brauchen. Wunderbar. Halleluja. Okay, also wir haben schon gesehen, heute Morgen, es gibt so etwas, das ist ja auch erstmal wichtig, dass man das weiß, es gibt so etwas wie seelische Verbindungen zwischen Menschen und die können gut oder schlecht sein. Und wenn sie schlecht sind, dann können sie auch vielfach mit traumatischen Erfahrungen einhergehen. Zum Beispiel auch, es gibt ein Trauma der Ablehnung. Trauma des Verlassenwerdens. Also da, wo etwas Negatives reinkommt, kann das auch sehr schnell tatsächlich traumatisch werden. Aber jetzt ist erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Trauma? Was ist das? Und wenn man im Lexikon guckt, das ist tatsächlich ein griechischer Begriff, und wenn man in so einem klassischen griechischen Lexikon guckt, dann findet man da Folgendes. Da steht bei Trauma Wunde, also die Grundbedeutung des Wortes Trauma ist Wunde. Allerdings geht es nicht um körperliche, sondern um seelische Wunden. Wunde, Verletzung, Schaden, aber auch ein Leck bei Schiffen. Also wenn so eine Galeere ein Leck hatte, dann sprach man im Griechischen davon, dass die ein Trauma hatte. Also wir sehen darum, es geht um eine Verletzung, aber wie gesagt nicht körperlich, nicht wenn du dir irgendwo beim Umziehen oder beim Renovieren irgendwie am Putz die Haut so ein bisschen aufgekratzt hast, sondern wir reden tatsächlich über den seelischen Bereich. So ähnlich wie wir auch heute Morgen über den seelischen Bereich gesprochen haben. Und auch da ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass es sowas überhaupt gibt. Ja? Dass es auch da Verletzungen geben kann. Und leider ist es dann, also sagen wir mal so, der Herr hat uns stark und widerstandsfähig gemacht. Also vieles heilt auch. Ja? Aber gerade im seelischen Bereich gibt es Dinge, die bewusst eben auch losgelassen werden müssen oder wo Freiheit einfach reinkommen muss, damit da vollständige Heilung passieren kann. Und wir wollen uns jetzt Gedanken darüber machen, was ein Trauma ist, damit ihr auch wisst, denn heute Abend wird es nur um Heilung, Befreiung, Gebet, Lobpreis, Heilung in der Gegenwart Gottes gehen, damit ihr wisst, worum es geht. Was wir meinen, wenn wir sagen, dass wir euch von, ich sag mal, Bildern trennen, so Bilder, die vor Jesus keinen Bestand haben, Bilder, die dich an etwas erinnern sollen. Vielleicht hast du schon mal den Begriff Retraumatisierung gehört. Das können Bilder sein, das können aber auch, also Retraumatisierung heißt nochmal wieder traumatisiert. Zum Beispiel, wenn jemand, warum auch immer, beim Zahnarzt traumatisiert worden sein sollte, dann kann der Geruch von einer Zahnarztpraxis retraumatisierend sein. Das ist ein Geruch. Es kann aber auch ein bestimmtes Geräusch sein. Ich kenne jemanden, die hatte damit zu kämpfen, wann immer sie einen Helikopter gehört hatte, hatte sie Angst um ihre Kinder. Ja? Immer dieses Geräusch. Und genau von diesen Einflüssen werden wir dann beten und wenn ihr Gebet haben möchtet, werden wir uns davon lösen. Darum geht es. Also, dass wir das erstmal erklären, was es überhaupt damit auf sich hat. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Und zwar, wenn du jetzt einfach im Internet mal guckst, so einfach mal das Wort eingibst, Trauma oder traumatische Belastung, dann kommst du recht schnell einfach so auf so psychologische Seiten. Ne? So alles Mögliche wird da erklärt. Und die Sache ist, das ist auch jetzt gar nicht so falsch, also zumindest ein Teil, ist auch gar nicht so falsch, das, was man so beobachtet. Ich meine, die beobachten ja erstmal dasselbe, dass Menschen zum Beispiel in so einer Situation wie in Schockstarre sein können oder so. Nur die Frage ist, was dann? Wie wird man davon frei? Und ich glaube, die Antworten, die es da gibt, die gehen viel zu kurz. Die versuchen dann in der Psychologie so die Menschen so verhaltenstherapiemäßig zu trainieren, dass sie damit irgendwie klarkommen. Aber es geht nicht darum, damit klarzukommen, es geht darum, davon frei zu werden. So wie wir gesungen haben, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das heißt, ich möchte euch ein bisschen was vorlesen aus diesem psychologischen Bereich, aber bitte immer im Hinterkopf behalten, das ist jetzt die Sicht, die die Welt hat. Soweit kann man das aus meiner Sicht dann auch erstmal nachvollziehen. Aber dann gehen wir weiter. Ne? Und dann gucken wir, was das im Geist bedeutet, wieder anhand des Wortes Gottes. Genau, ich glaube, ihr habt schon die richtige Folie. Genau, ab Folie 37 geht es weiter. Ihr wisst Bescheid, wunderbar. Aber schauen wir mal kurz. Also wenn du das eingibst im Internet, dann findest du irgendwelche Seiten, Magazine und da stehen dann so Sachen wie Also ich lese dir jetzt mal vor, was ich auf so einer medizinischen Seite gefunden habe. In der Psychologie versteht man darunter ein zutiefst erschütterndes Ereignis. Ne? Frage, was ist ein Trauma? Man versteht darunter ein zutiefst erschütterndes Ereignis, das häufig mit einer außergewöhnlichen Bedrohung für das Leben oder die Gesundheit einhergeht. Es handelt sich also um ein anormales Geschehen. Also irgendwas, das kann zum Beispiel auch sein, vielleicht kennt ihr das, Lokführer können traumatisiert werden, wenn sich jemand vor den Zug schmeißt. Das ist leider gar nicht so selten. Da gibt es eben auch so Berichte, dass die dann so in der richtigen Schockstarre waren. Also dass sie zum Beispiel, die saßen dann da und die hatten dann da eine Tasse Kaffee stehen und haben die immer umgerührt. Aber das nicht nur mal einmal für eine Minute, sondern stundenlang. Der war wie nascht und hat dann einfach nur den Kaffee umgerührt. Und was dann passiert im Geistlichen, es geht tatsächlich um dämonische Angriffe, schauen wir uns gleich an, aber es ist dann auch wichtig, die Menschen da rauszuholen. Denn ich nehme jetzt mal erstmal eine Sache, wo man denken könnte, dass das ein bisschen harmloser ist, aber auch wo man aus meiner Sicht auch wachsam sein sollte, wenn du im Autoverkehr unterwegs bist. Kennt ihr vermutlich, dass es Situationen geben könnte, wo man sich erschrecken könnte? Also du fährst um eine Kurve, denkst an nichts und auf einmal kommt da so ein riesen LKW und du bist nicht sicher, ob du da vorbeikommst oder so. Und auch da kann es tatsächlich sein, je nachdem, wie heftig das sich für dich anfühlt. Es kann ja sein, dass manche sagen, ach, habe ich gleich gesehen, komme ich vorbei. Manche ganz locker. Aber für andere kann das ein richtiger Schockmoment sein. Und wenn man da nicht geistlich aufmerksam ist, kann das tatsächlich dazu führen, dass man da auch schon mit bestimmten Belastungen zu kämpfen hat. Also das ist gar nicht so, der Bernd hatte vorhin diese Buchserie kurz gezeigt, Siegreich über Dämonen, da schreibt Martin auch drüber. Es ist gar nicht so, es denken viele Menschen, wenn es um dämonische Belastung geht, dass man da irgendwie in Afrika bei irgendeinem Medizinmann irgendwas ganz Komisches gemacht haben müsste oder zumindest in irgendeiner Satansmesse gewesen sein müsste. Nee, das kann auch in solchen Situationen passieren, dass da dämonische Belastung reinkommt. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir da aufmerksam sind, zum Beispiel wenn du im Verkehr bist. Also Nadine und ich, wir haben uns das angewöhnt, ne, wenn sowas kommt, den Schreck gleich zurückschicken. Ja, wir gucken uns das gleich noch geistig, ja, Schild des Glaubens hoch, nix da, raus. Ne? Das haben wir uns zur Angewohnheit gemacht. Ne? Aber die Fahrt hier, da ist, also hier ist ja wunderschön, weites Land, hier kann man gut fahren. Hier war nichts Schwieriges auf der Fahrt hierhin. Ne?
Ja, du bist ja gefahren, alles gut. Ja, aber ich meine hier jetzt auch. Ja, das war gut, das tatsächlich. Also bei uns sind tatsächlich so Straßen, die sind total eng und ich habe da oft mit zu kämpfen gehabt. Aber wir müssen das sofort anpacken und wegschicken. Und tatsächlich, dieses Prinzip, das haben wir so oft gemacht, unsere Kinder machen das auch schon. Die machen das einfach so direkt schon, machen die das einfach mit, sofort so, entweder sie machen wie so eine lästige Fliege, haben wir ihnen beigebracht, einfach zack, weg damit. Oder einfach Schreck, du musst mich verlassen in Jesu Namen. Und das ist so cool, wenn man dann beobachtet, was, und da möchte ich euch für sensibilisieren, eure Kinder, die kriegen so sehr wohl mit, was ihr so macht. Und die lernen von euch, ne? Und es ist einfach cool, wenn man dann sieht, ja okay, die wissen schon, wie es geht. Das macht einfach Freude, dann zu sehen, wie sie wachsen. Das wollte ich noch dazu sagen.
Danke, sehr schön.
Ich bleibe jetzt mal bei dir.
Ja, wunderbar. Darf's auch einfach...
Sage ich dann ein bisschen mehr.
Ja, genau. Weil Nadine ist eigentlich immer auch aktiv dabei. Aber wenn man so schön auf dem Stuhl sitzt, dann lädt das ja dazu ein, so, ach ja, der Philipp macht das, lass den mal, ne? Okay, also... Was kann das alles sein? Ne? Also Lokführer habe ich als Beispiel gesagt, Straßenverkehr. Ganz allgemein gesprochen, ich lese jetzt nochmal so von dieser Internetseite, die schreiben, dabei kann es sich um einmalige oder länger andauernde Geschehnisse handeln. Beispiele sind schwere Verkehrsunfälle, Katastrophenereignisse, berufsbedingte Traumata, also auch Polizisten, Feuerwehr, Rettungskräfte, klar, also wenn die so heftige Sachen mitkriegen, kann auch traumatisierend sein. Körperliche und sexuelle Gewalterfahrung in der Kindheit oder Erwachsenenalter oder auch politische Gewalt wie Folter und Inhaftierung. Also auch Dinge, die du vielleicht in den letzten Jahren erlebt hast. Der Bernd hat ja kurz das Thema angesprochen und gefragt, ob hier jemand Probleme mit der Obrigkeit hat. Nee, keine Probleme. Wenn man aber Probleme mit der Obrigkeit hat, ja, ich sag mal Stichwort Hausdurchsuchung. Ich glaube tatsächlich, dass da einige Menschen aus dem Widerstand, nach dem, was ich so mitgekriegt habe, auch traumatisiert worden sind. Aber das wird jetzt auch ein bisschen weit führen. Auch das, ne? Politische Gewalt, Folter, Inhaftierung kann traumatisierend werden. Und dann schreiben die noch auf der Seite, traumatisierte Menschen wagen häufig nicht, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Dahinter steckt oft die Sorge, nicht ernst genommen zu werden, nicht glaubwürdig zu erscheinen oder für verrückt zu erklären. Für verrückt erklärt zu werden. Aus dem Wunsch heraus, aus dem Wunsch heraus, möglichst normal zu funktionieren, das ist tatsächlich etwas, warum viele Menschen das verdrängen, aus dem Wunsch heraus, möglichst normal zu funktionieren, werden die mit den traumatischen Ereignissen verbundenen Sorgen und Nöte oft jahrelang verschwiegen. Viele befürchten außerdem, dass eine Auseinandersetzung mit dem Trauma ihren Zustand verschlimmern könnte. Diese Befürchtung ist allerdings unbegründet, schreiben die in dem Artikel. Das ist was, was ich so auch wahrnehmen kann, dass Menschen versuchen, das zu verdrängen. Und da ist das Problem ähnlich wie bei der Sache mit den Seelenbannen, was wir heute Morgen besprochen haben. Wenn jemand irgendwie sich auf eine ungesunde Beziehung eingelassen hat und dann denkt, oh ja, pff, ist ja egal, komm jetzt hier, verdrängen wir das mal. Und dann vergehen 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und man merkt, da sind immer noch dieselben Gebundenheiten. Dann erkennt man, im Geist funktioniert das anders. Und wenn er, wie gesagt, der Partner mittlerweile in Neuseeland oder Mexiko lebt und da überhaupt keine Berührungspunkte sind, kann das trotzdem sein, dass diese ungöttlichen seelischen Verbindungen immer noch da sind.
Und da sind wir bei diesem Thema heilig, tadellos und unverklagbar, denn was kommt dazu? Der Schreck, das Trauma und dann fängt es an, dass man Angst hat, sich jemandem da mitzuteilen. Schuld, Scham, Verdammnis, da kommt ja noch viel mehr. Das ist ja nicht nur einmal so ein Schreck, sondern diese dämonischen Einflüsse, das ist nicht nur eins, sondern ja, wenn die Tür auf ist, dann können halt noch ein paar mehr da reinkommen, ne? Und deswegen ist es so wichtig, sofort zu handeln und zu sagen, mit mir nicht. Schreck, du verschwindest im Namen Jesus. Denn dann können nicht auch noch diese anderen hinterher so ein bisschen Schuld, ein bisschen Scham, ein bisschen Verdammnis. Deshalb, wir sind in einem Kampf. Wir haben die Waffenrüstung nicht umsonst gekriegt und angezogen, hoffentlich, ne? Sondern die sollen wir auch einsetzen.
Genau. Denkt an den Schild des Glaubens, um auszulöschen alle feurigen Pfeile des Bösen. Man überliest gerne mal das alle, aber da steht wirklich alle feurigen Pfeile des Bösen. Okay, jetzt die Frage, ich bin immer noch in dieser, das ist immer noch die weltliche Sicht, okay? Wir nehmen erstmal nur diese Beschreibung wahr, wir müssen natürlich weitergehen, müssen dann denken, geistlicher Kampf, aber wir nehmen jetzt erstmal die Beschreibung wahr. Was passiert bei so einem Trauma, jetzt erstmal weltlich gesehen? Ich zitiere nochmal diese üblichen im Internet zu findenden Seiten. Die schreiben, zunächst sind Menschen nach einer traumatischen Situation wie betäubt. Das stimmt. Nur, was dann eben noch im Bereich des Geistes passiert, ist die Frage, das gucken wir uns dann gleich an, sind wie betäubt, sie funktionieren rein mechanisch, wirken starr und abwesend, also wie dieses Beispiel von dem Lokführer, was ich gerade erzählt habe. Und jetzt, das wird schon wichtig, auch im Hinblick auf das Geistliche, die schreiben nämlich, manche erleben die traumatischen Momente vor ihrem inneren Auge. Aha, wir haben ein inneres Auge, ne? Also du kannst das jetzt für normale Sachen benutzen. Denk zum Beispiel mal an ein leckeres Eis. Hat vielleicht jetzt jeder von euch ein Bild, ne? Aber vielleicht habt ihr Unterschiede. Vielleicht hat jemand von euch Erdbeereis oder ein Spaghetti-Eis. Was hattest du so vor Augen?
Bananensplit.
Oh, aha. Okay. Ich hatte so ganz klassisch hier, ne? So mit diesem Becher, wo diese drei klassischen Sorten drin sind. Und Nadine gleich Bananensplit. Aber ihr seht, wir haben alle ein inneres.
Da sind drei Kugeln bei, es nicht nur eine, weißt du?
Das ja, okay, verstehe. Sehr gut. Jetzt habe ich Lust auf ein Eis. Ne? Nein, aber ihr seht, wir haben ein inneres Auge. Kannst du auch jetzt auch mal ein Flugzeug denken, wie auch immer. Ne? Manche sehen es vielleicht von außen, von innen, so am Himmel oder am Boden, unterschiedlich. Du hast ein Bild vor Augen, das hat jeder von uns. Gott hat uns das gegeben, wir können damit sehen, auch in der übernatürlichen Welt übrigens. Ne? Das ist gut. Und jetzt ist dieses Ding aber, wenn Menschen vor ihrem inneren Auge immer wieder diese Situation erleben. Ich nehme noch mal das von heute Morgen, wo der Lehrer zum Beispiel jemanden da vor der Tafel, vor den Schülern an der Tafel bloßgestellt hat. Jetzt etwas auf einem etwas geringeren Level, ist nicht so krass vielleicht wie andere Sachen, aber es kann auch krass für Menschen sein, die das so erlebt haben. So, und die sehen das immer wieder vor dem inneren Auge. Das heißt doch, im Bereich des Geistes spielt sich da etwas ab. Und der Feind hat da Zugriff und versucht, die Menschen damit zu quälen oder abzulenken, je nachdem, was für eine Art von Zugriff er hat. Aber wir sehen, das ist geistlich überhaupt nicht neutral, sondern es geht tatsächlich viel weiter, als es hier beschrieben wird. Hier wird das einfach erstmal so lapidar mit innerem Auge beschrieben, aber da hängt noch viel mehr dran, das gucken wir uns gleich an. Jetzt noch wichtig, die schreiben auf der Seite, diese Psychologie-Seite, das Wiedererleben, ne, also nochmal erleben, wenn das nochmal passiert, das Wiedererleben kann durch Bilder, Geräusche, Gerüche oder Gedanken ausgelöst werden. Ne? Ich kenne zum Beispiel jemanden, der, wobei die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, der ist, ich nehme mal was anderes, ich kenne jemanden, die ist total gerne am Schwimmen gewesen, richtig gerne ins Wasser, einfach da auch am Meer und so weiter. Und dann gab es mal irgendwann eine Situation, wo sie fast ertrunken wäre und seitdem hat sie sich nicht mehr ins Wasser getraut. Ja, dann haben wir gebetet, sie von dem Trauma gelöst und sie konnte wieder schwimmen. Ja, das heißt aber, dann kann zum Beispiel, wenn es zum Beispiel beim Meer war, kann der Geruch von Meersalz kann nochmal das Trauma auslösen. Oder wenn man ein Bild sieht von einem Schiff, einer Fähre oder so, oder natürlich noch krasser, wenn man sich irgendwie so einen komischen Film anguckt, wo Schiffe untergehen oder was weiß ich, ne? Dann kann das da zu einer Retraumatisierung führen, dass man das nochmal vor dem inneren Auge so abgespielt kriegt.
Oder der Geschmack von etwas. Wir kennen jemanden, der musste immer Hühnersuppe essen. Ich glaube, bei seiner Großmutter oder so, und da waren immer auch Knochen und Knorpel und weiß ich nicht was mit drin. Und er fand das eklig, musste das aber immer essen. Und er ist kein Hühnchen mehr, der hat da keinen Bock mehr drauf. Der mag das einfach nicht mehr.
Ja, ich glaube aber, das ist nicht nur kein Bock, sondern ich glaube tatsächlich, da hängt mehr hinter. Also das hat er uns auch mal so erzählt, ne? Dass er, wie gesagt, er kann das nicht mehr, will das nicht mehr. Anderes Fleisch, kein Problem, aber das will er nicht mehr. Also ihr merkt, das kann in so verschiedene Bereiche gehen. Und die Frage ist immer, haben wir Freiheit oder nicht? Weil das ist alles, wenn jemand zum Beispiel liebend gerne schwimmen geht, aber nicht mehr kann, dann ist ja das Leben eingeschränkt. Und Jesus sagt, der Teufel ist gekommen, um zu morden, zu stehlen, zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben Überfluss haben. Das heißt, da sind Menschen eingeschränkt. Das ist jetzt natürlich noch ein moderater Bereich. Also es gibt da natürlich noch Menschen, die viel heftiger traumatisiert sind. Das ist klar, das kann wirklich in ganz, also dass Menschen teilweise nicht mehr aus dem Haus gehen. Auch das ist durchaus vorgekommen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Ich habe Geschichten gehört von Menschen jetzt, die sich in dieser C-Krise, weil sie leider auf diese Propaganda reingefallen sind, dass die sich da wirklich Monate oder Jahre lang mit Astronautennahrung irgendwie eingepfercht haben in ihre eigene Wohnung. Ne? Ich meine, das ist doch nicht das Leben in Freiheit, das Jesus für uns hat. Ne? Also ihr merkt, an den Früchten wird relativ schnell deutlich, wenn so dieses zwanghafte, dieses blockierende Element reinkommt, dann ist es ganz oft ein dämonischer Einfluss. Das müssen wir einfach wissen. Genau. Und dann noch ein Punkt, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dieses Wort triggern. Ne? Das ist etwas, was bei Menschen etwas triggert. Da kann es etwas sein, was für andere total harmlos ist, aber nur eine bestimmte Art, wie jemand einen anguckt oder ein bestimmter Satz, der Menschen dann entweder zum Explodieren bringt oder zum Weinen, dass sie rausrennen, was auch immer. Ne? Auch das kann sein, dass da etwas, ne, triggern, sozusagen angepiekst wird, was da unter der Oberfläche schlummert. Ne? Und auch diese Trigger können ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber das bedeutet im Prinzip, dass ein Trauma erleben wieder ausgelöst werden kann. Das ist wichtig auch gleich für unser Gebet, dass wir nämlich nicht nur dafür beten, dass man von dem traumatischen Ding gelöst wird. Ich nehme jetzt mal das Beispiel mit der Zahnarztpraxis, ne, wo das irgendwie schlimm war, dass du davon gelöst wirst, also nur als Beispiel, wenn das so gewesen wäre. Aber auch zum Beispiel von allen Gerüchen, die dich daran erinnern sollen. Ne, dass diese Einflüsse rauskommen, dann kannst du wieder dahin gehen und du riechst das, aber es macht nichts mit dir. Darum, das ist das Ziel des Gebets. Ne? Darum geht es. Also diese Auslöser, auch die, dafür wollen wir beten, dass das rausgenommen wird. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das wirklich tut. Er arbeitet, er nimmt aus dem Bewusstsein, aber auch aus dem Unterbewusstsein diese Einflüsse raus. Denn es gibt zum Beispiel auch vorgeburtliche traumatische Erfahrungen oder eben während der Geburt oder in der frühen Kindheit, wo Menschen sich gar nicht daran erinnern können. Und da brauchen wir wirklich die Führung des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist zeigt, oh, da ist was. Da kann der Mensch sich noch nicht mal daran erinnern, weil er entweder so klein oder noch im Bauch der Mutter war. Aber trotzdem muss man davon frei werden. Auch da seht ihr, ist wieder dasselbe, wie wir vorhin gesehen haben, bei Dina und Sichem. Der Teufel sucht keine Gegner, der sucht Opfer. Der sucht keine sportliche Auseinandersetzung, der schaut, wen er vernichten kann. Und wenn er merkt, dass er zum Beispiel dämonische Einflüsse vielleicht durch den Partner oder wie auch immer freisetzen kann, wenn eine Frau schwanger ist, dass der zum Beispiel gewalttätig oder wie auch immer wird, und diese Traumatisierungen können sich tatsächlich auf das Kind übertragen. Ja? Denn die Kinder sind ja so auch angelegt, dass sie die ganzen Einflüsse um sie herum aufnehmen, ja, nehmen viel mehr auf, aber jetzt gibt es das Problem, die haben nicht so einen Filter wie wir als Menschen, die wir gelernt haben zu stehen, sondern das ist ein Baby, da kommen alle Einflüsse, egal ob gut oder schlecht, strömen auf das Kind ein, das Kind kann sich nicht dagegen wehren und noch mehr natürlich im Mutterleib. Das heißt, alles, was da kommt, nimmt das Kind im Prinzip auf.
Ja, auch wenn man dann, eine Frau ist schwanger geworden, das war aus Versehen passiert und es wird gesprochen darüber, was man jetzt machen will. Also es wird darüber gesprochen, ob das Kind jetzt bleiben soll oder nicht. Und vielleicht der Partner, der sagt immer, nein, das soll weggemacht werden und weiß ich nicht was. Das sind Dinge, die kriegt das Kind mit. Und das ist ein Geist der Ablehnung, der auf dieses Kind übertragen wird. Oder es gibt Kinder, die haben das überlebt. Die sollten eigentlich getötet werden. Sie haben es überlebt. Und auch das sind Ängste, die Kinder im Mutterleib bereits mitkriegen. Da sind Türen und Tore geöffnet. Geist des Todes, Geist der Furcht, Geist der Ablehnung, alles Mögliche. Und das Geist der Todesfurcht, das kriegen diese Kinder vollständig mit. Und dann sind sie irgendwann groß und wissen überhaupt nicht, wo kommen diese Ängste her, wo kommen diese Gefühle her und. Oder warum triggert mich dies oder das oder jenes? Und das sind Dinge, die können sie eigentlich einfach noch nicht wissen. Der Heilige Geist darf es aber offenbaren und wird es. Amen.
Amen, jawohl. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir erleben das oft, Ablehnung zum Beispiel. Ablehnung ist sehr, sehr weit verbreitet. Ablehnung ist tatsächlich auch eine dämonische Macht und Ablehnung kann ein Trauma sein. Wichtig ist, dass wir in Übereinstimmung mit den Wahrheiten Gottes kommen. Wir haben es uns heute Morgen schon angeguckt. Wir sind angenommen in dem geliebten Jesus Christus. Das heißt, ich nehme jetzt nochmal wieder ein etwas milderes Beispiel. Vielleicht warst du gerade da hinten an der Pommesbude. Wir haben gerade gesehen, da ist eine vom Supermarkt. Und nehmen wir an, der wäre jetzt nicht, also ich kenne den nicht, geht jetzt nicht um den, also nehmen wir auch irgendwas anderes. Oder war es in der Stadt? Und nehmen wir an, der war nicht nett, ja? Und du empfindest das als Ablehnung, Zurückweisung. Dann kannst du aber, weil du hast ja den Schild des Glaubens mitgenommen, kannst du diesen feurigen Pfeil zurückweisen, sagen, danke Jesus, bei dir bin ich immer angenommen. Zum Beispiel, ne? So wehrt man das dann ab. Wenn man merkt, oh, da ist gerade ein Angriff der Ablehnung und es ist unterschiedlich, wo du angegriffen sein kannst. Das kann Ablehnung sein. Manche haben mit dem Thema Sorgen zu kämpfen, Ängste, Selbstverdammnis. Je nachdem, was es ist, bereitest du dich darauf vor. Du weißt, okay, wenn der Angriff um die Ecke kommt, dann sagst du zum Beispiel beim Thema Selbstverdammnis, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Danke, Vater, ich bin heilig, tadellos und unverklagbar vor deinem Angesicht. Und so weißt du das zurück, indem du nicht einfach nur ein Vakuum entstehen lässt, sondern du proklamierst die Wahrheiten des Wortes Gottes genau dagegen, auch bei Ablehnung. Nichtsdestotrotz ist es gut, wenn man erstmal von dieser traumatischen Erfahrung der Ablehnung gelöst wird. Denk dran, was wir auch bei den Seelenbanden gerade besprochen haben, dass man sagt, so, wir vergeben, wir segnen, zum Beispiel den, der da abgelehnt hat. Wir legen ihn in deine Hand, Jesus, und wir lassen ihn jetzt los. Sehr wichtig, denkt an die Ziegelsteine. Ziegelsteine immer loslassen, nicht mit euch rumtragen. Und da kommt dann Freiheit rein. Okay? Das ist einfach immer dieses Prinzip. Jetzt habe ich noch mal einen Gedanken noch aus dieser Psychologie. Dann gehen wir aber weiter. Dann gucken wir natürlich ins Wort Gottes. Nur einfach jetzt mal hier so diese allgemeine Beschreibung. Ich hoffe, das ist okay. Also das ist jetzt keine Werbung dafür. Ich wollte euch nur zeigen, in der Welt nehmen die Menschen diese Mechanismen auch wahr, nur da bleiben sie dann auch stehen und versuchen das irgendwie zu unterdrücken. Aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist das Blut von Jesus. Halleluja. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also, ein letztes Ding noch, weil das passt zu unserer Seelenbande-Thematik. Das ist nämlich das Stockholm-Syndrom. Ich vermute, ihr habt das schon mal gehört. Stockholm-Syndrom, ne? Und auch da lese ich euch nochmal vor, wenn du das eingibst im Internet und suchst, kriegst du halt auch wieder Definitionen. Aber sogar auf diesen weltlichen Seiten finden wir wieder Dinge, die uns auf diese Seelenbande-Thematik hinweisen. Das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar, kurzer Auszug aus diesen, ja, ich will da jetzt keine Werbung für machen, deswegen sage ich jetzt mal so allgemein, aus diesen Lexika. Die schreiben, was ist das? Stockholm-Syndrom. Und dann kommt als Definition, unter dem Stockholm-Syndrom wird jenseits fachwissenschaftlicher Diskurse ein psychologisches Phänomen verstanden, jetzt Achtung, bei dem Opfer von Geiselnahmen ein positives emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen. Wir werden aber gleich sehen, aus ungesunden Gründen. Dann schreiben nämlich, weiter liest man, dass von manchen Psychologen der Begriff auf jegliche Arten psychischer Traumata ausgeweitet wird. Ah, okay, also die Geiseln sind traumatisiert worden und dann kam es zu diesen Bindungen. Und interessanterweise schreiben die das auch, denn in diesen Lexika steht dann, die schreiben nämlich davon, dass das auf diese Traumata ausgeweitet wird. Alle Traumata, die eine Bindung zwischen Opfer und Täter, auch Traumata-Bindung genannt, bewirken. Das steht in diesen weltlichen Dingen. Das heißt, die sehen auch, oh, da sind Bindungen. Interessant, ne? Eigentlich gibt es das ja bei denen so in der Form gar nicht, ne? Aber die schreiben davon. Also ich sage das nochmal, ne? Das wird auf jegliche Arten psychischer Traumata ausgeweitet, jegliche Arten, die eine Bindung zwischen Opfer und Täter, auch Traumabindung genannt, bewirken. Aha, eine Bindung hatten wir gerade, ne? Außer Sympathie für die Geiselnehmer und Antipathie für die in das Geschehen eingreifende Polizei werden Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung genannt. Also egal, ob man jetzt die ganzen Fachbegriffe sich merkt, aber wir merken, das Ganze scheint traumatisch zu sein mit dem Stockholm-Syndrom. Und dann jetzt noch ein längeres Zitat aus so einem Online-Magazin zum Thema Geiselnahmen. Die Opfer sind den Geiselnehmern ausgeliefert, doch anstatt vor ihren Peinigern Angst zu haben, entwickeln Geiseln in manchen Situationen Zuneigung zu den Tätern. Wir erklären ihnen, wie und warum das sogenannte Stockholm-Syndrom Opfer zu Verschworenen macht. Die Stockholm-Entführung erhielt großes mediales Interesse. Das war die Situation, wo ich glaube in den 70ern oder so dann eine Geiselnahme stattfand und man sich gewundert hat, warum die Opfer so positive Gefühle mit den Geiselnehmern hatten. Also, die Stockholm-Entführung erhielt großes Interesse. Dabei konnten die Gefühlslagen der Geiseln erfragt werden. Zur Überraschung vieler Menschen wurde erkennbar, dass die Geiseln positive Gefühle zu ihrem Geiselnehmer entwickelten. Anstelle von Angst empfanden sie beispielsweise Dankbarkeit, statt Abscheu Zuneigung und anstelle von Ablehnung Fürsorge. Dass zumindest einige Geiseln eine positive Bindung an den Geiselnehmer aufgebaut hatten, äußerte sich auch darin, und das ist jetzt krass, dass sie ihn nach seiner Festnahme im Gefängnis besuchten. Und jetzt reden wir nicht davon, dass sie sagen, sie bringen dem Geiselnehmer jetzt Jesus, was ja gut wäre, sondern da war einfach so ein, da war eine Bindung. Also ihr kennt es vielleicht, es gibt zum Beispiel Situationen, wo Menschen in einer Beziehung sind, die missbräuchlich und gewalttätig ist und dann fliehen die zum Beispiel, jetzt Frauen meistens, fliehen vor ihrem Partner, zum Beispiel in ein Frauenhaus, kehren aber immer wieder zu ihrem Partner zurück. Warum? Weil da etwas zieht. Thema Seelenbindung. Ne? Gegen ihren, sagen, sie wollen eigentlich nicht, aber sie gehen immer wieder zurück. Ihr merkt, das ist keine gesunde Art von Bindung, sondern das ist dem definitiv etwas Dämonisches. Und ähnlich ist es hier, die sind aufgrund einer Abhängigkeit dahin gegangen, weil sie sich ihre, naja, ihre Scheinwelt in dem Sinne erhalten wollen. Ja, der war doch ganz nett, das war doch eigentlich ganz schön da, die Situation. Versteht ihr, so ein bisschen Watte drumherum, damit man nicht an die Wunde drankommt. Und das haben wir im großen Maße tatsächlich auch in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft erlebt. Dass man sich mit denen, zum Teil, also wir hoffentlich nicht, aber dass man sich mit denen solidarisiert hat, die Böses beabsichtigt haben, über die Menschen zu bringen. Und das konnten sich viele nicht erklären. Und ich finde, das Stockholm-Syndrom erklärt das zumindest ein Stück weit. Warum man sagt, ah nee, die meinen das doch alle ganz gut hier in unserem Land. Ne? Also wir merken schon, das gibt es nicht nur auf dieser 1:1-Ebene, sondern auch auf der nationalen Ebene. Also ganz, ganz krass. Und ihr seht, wie weit das verbreitet ist mit diesen negativen Bindungen. Wir schauen nochmal rein. Also sie besuchten die Geiselnehmer nach ihrer Festnahme im Gefängnis. Und nicht nur Psychologen fragt sich, wie kann das sein? Wie kann ein Mensch Sympathie für jemanden empfinden, der ihn als lebenden Schutzschild missbraucht und gedroht hat, ihn zu ermorden? Der Psychiater Niels Beeroth, der an der Aufarbeitung des Falls beteiligt war, prägte den Begriff Stockholm-Syndrom. Er bezeichnete damit, Achtung, eine Überlebensstrategie von Geiseln. Das kann uns helfen, auch die Ereignisse der letzten Jahre zu verstehen. Auch das war für viele und ist immer noch für viele eine Überlebensstrategie. Weil sie wissen instinktiv, wenn sie sich dem stellen und sich die Fragen stellen, ob die Obrigkeit, von der wir gerade gesprochen haben, ob die so gut mit uns meint, und wenn sie dann zu einem Nein kommen, dann könnte ihr ganzes Weltbild zusammenbrechen. Und deswegen reagieren viele so komisch, so wie man denkt, wie bei dieser Sache mit dem Stockholm-Syndrom, warum machen die das? Das ist doch völlig irrational. Und wenn etwas irrational ist, dann deutet das oft auf den geistlichen Bereich hin. Okay, also, er hat jetzt natürlich versucht, das zu erklären. Ich sage euch jetzt mal nochmal diese Erklärungsversuche. Die Begründungen für das Einsetzen des Stockholm-Syndroms sind sehr vielseitig und es gibt aber drei entscheidende Grundmuster, die sich bei diesen Verhaltensweisen und Gefühlsregungen immer wieder zeigen. Erstens, nachvollziehbare Forderungen des Täters. Die Opfer sehen das Verlangen des Täters als berechtigt oder zumindest als erfüllbar an. Ne? So nach dem Motto, ja komm, die sollen jetzt mal die 500 Millionen überweisen, das ist doch jetzt kein Problem, dann habe ich meine Ruhe, sage ich mal. Ne? Jetzt, warum verhandeln die überhaupt? Sollen das jetzt mal zu Ende bringen? Für die Opfer ist nicht nachvollziehbar, warum man den Forderungen nicht nachkommt. Durch die nervenaufreibende Wartezeit bleiben sie länger in der Gewalt des Geiselnehmers. In dieser Zeit bekommt der Täter auf einmal ein anderes Gesicht. Denn als Übeltäter werden nun die Einsatzkräfte angesehen, die versuchen, die Situation gewaltfrei zu lösen. Das heißt, die Polizisten sind die Bösen, der Geiselnehmer ist der Gute, der dreht sich dann in der Wahrnehmung was. Ne? Zweitens, die Opferrolle des Täters. Der Täter kann den Opfern vermitteln, er beabsichtige nicht, Gewalt gegen sie anzuwenden. Der Geiselnehmer zeigt sich also eher fürsorglich und um seine Geiseln bemüht. Da die Geiseln für den Täter als Pfand und als Druckmittel wertvoll sind, kehrt sich die Situation für die Geiseln um. Und in dieser Lage haben sie erneut das Gefühl, dass der Täter seine Aggression nicht gegen sie richtet, sofern die Umstände es nicht zulassen, anders zu handeln. Und dafür geht er mit ihnen auch sehr aufmerksam um. Die Opfer empfinden den Täter dadurch als wohlwollend und ihn selbst als Opfer der Behörden, Ordnungskräfte, Regierung oder Ähnliches. Also der ist dann auf einmal der Gute in der Wahrnehmung. Und dann noch drittens, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, Unterordnung als Schutzmechanismus. Und das ist schon krass, wenn man das auf die gesellschaftlichen Systeme überträgt. Unterordnung als Schutzmechanismus. Da die Opfer in dieser beängstigenden Situation dem Täter ausgeliefert sind, man ist ja auch beängstigend die Vorstellung, wenn man denkt, dass jemand, egal ob jetzt Geiselnehmer oder Behörde oder Obrigkeit, es nicht gut mit einem meint, ist keine schöne Vorstellung. Davor wehren sich viele. Deswegen Unterordnung als Schutzmechanismus. Da die Opfer in dieser beängstigenden Situation dem Täter ausgeliefert sind, versuchen sie durch Sympathiebekundungen ihr Verständnis gegenüber dem Geiselnehmer mitzuteilen. Es bildet sich, Achtung, es bildet sich eine, schreiben die in dem Artikel, eine Allianz zwischen Täter und Opfer. Eine Traumabindung. Der Täter kann somit den Eindruck bekommen, dass das Opfer auf seiner Seite steht. Die Geiselnahme gerät hiermit zu einer vermeintlichen Inszenierung oder einer schicksalhaften Fügung. Das Opfer versucht, sich mit seiner Zuneigung zum Täter aus der bedrohlichen Situation zu befreien. Das ist der Punkt. Das Opfer versucht, sich mit seiner Zuneigung zum Täter aus der bedrohlichen Situation zu befreien. Das ist, glaube ich, das, was im Innersten die Menschen bei so einer Geschichte antreibt. Weil das fühlt sich ja besser an, wenn der Gute ist. Ist einfacher. Kann ein Schutzmechanismus sein. Kann sogar eine Überlebensstrategie sein. Und dann kein Einzelfall, das Stockholm-Syndrom trat auch bei anderen Geiseldramen auf. Es ist im Prinzip ein Verhaltensmuster, das durch ein Trauma induziert wurde. Genau. Das ist einfach der Blick. Hast du dazu noch was auf dem Herzen? Okay, das ist der Blick, den man so in der Welt hat. Also es gibt Traumabindungen, es gibt traumatische Erlebnisse, die Menschen sind wie ein Schockstarre. Erinnern sich oft daran, das läuft wie so ein Film ab vor denen und so weiter. Das heißt, die haben das schon soweit aus meiner Sicht gut beobachtet. Nur die Antwort fehlt. Und deswegen lass uns jetzt zum Wort Gottes gehen und lasst uns schauen, was eigentlich wirklich passiert, wenn Menschen traumatisiert werden. Lasst uns gucken, was passiert im Geist bei einer Traumatisierung. Genau, und jetzt gehen wir erstmal zu Psalm 64, 2, genau. Da heißt es, O Gott, höre meine Stimme, wenn ich seufze, behüte meine Seele, wenn der Feind mich schreckt. Das ist das Grundprinzip. Das ist die Absicht. Das heißt, der Feind benutzt das einfach als Angriffswaffe. Wir werden gleich noch sehen, dass der Feind da sehr gezielt vorgeht. Der Feind will die Menschen schrecken, denn wir haben ja gerade schon durch diese psychologischen Berichte gelesen, die Menschen sind dann wie in einer Schockstarre. Wenn sich jemand erschreckt, also richtig erschreckt, dann ist er in einer Schockstarre. Aber jetzt überlegen wir, was passiert im Geist? Wenn jemand in einer Schockstarre ist, was passiert dann im Geist? Wie sieht die Situation im Geist dann aus, wenn der Mensch wie betäubt ist? Sonst noch du.
Na, die Frage ist ja, ist er kampffähig in dem Moment, ne? Und das ist das Problem. Ein Mensch, der in Schockstarre ist, der ist nicht fähig, seine Waffen einzusetzen, der ist nicht fähig zu kämpfen. Wenn man sich jetzt einfach mal einen Soldaten vorstellt, der in Schockstarre ist, der kann nicht gegen den Feind, der vielleicht gerade genau vor ihm steht, der kann da nicht gegen angehen, der ist für einen Moment, vielleicht länger, aber es reicht ja auch ein kurzer Moment, handlungsunfähig. Und schon kann der Feind zuschlagen. Und das ist das Problem. Und da möchte ich kurz drauf, zu Schock, zu Schreck. Es gibt ja so dieses schöne kleine Kinderspiel, man versteckt sich irgendwo, hüpft aus seinem Versteck raus und sagt, buh. Haben unsere Kinder auch schon gerne gemacht. Ja, wobei, wir haben unseren Kindern gesagt, dass sie das nicht dürfen. Man erschreckt sich. Ja, sie dürfen sich nicht gegenseitig, aber auch keinen anderen. Sie sollen das nicht machen. Und sie haben auch gelernt, das wird ja, Land auf, Land ab wird das ja gemacht. Mal eben so hinterm Gebüsch, wenn man spazieren geht mit irgendwelchen Leuten und zack, kommt da ein Kind oder ein Erwachsener, machen ja Erwachsene auch ganz gerne, hinter dem Busch vorgesprungen und sagt, buh, und alle erschrecken sich. Und das ist nicht witzig. Das ist ein Schreck und das muss weg.
Genau, also das ist, oder auch überhaupt Filme, es wurde gerade eben auf dieses heidnische Fest am 31.10. verwiesen. Klar, das ist ja dann schon Volkssport sozusagen, aber eben auch Filme. Es gibt viele, die sich daran erinnern, oder einige haben das berichtet, dass sie als Kinder irgendwie über irgendwelche Umwege an irgendeinen Horrorfilm von den Eltern oder keine Ahnung gekommen sind und wie sie dadurch traumatisiert worden sind. Wie sie sich noch genau daran erinnern können, obwohl das 50 Jahre her ist, wie sie diese Videokassette gefunden haben und das war dann irgendwie noch damals so ein Schwarz-Weiß-Film. Ne? Aber auch da gab es ja schon so Filme, um die Menschen zu erschrecken. Ne? Und dann gibt es sogar Menschen, die sind dann so abgestumpft, dass sie das gar nicht mehr interessiert. Aber das ist auch kein gutes Zeichen, wenn die sich Horrorfilme am Fließband angucken können. Ne? Auf jeden Fall, auch da versucht der Feind ganz massiv Zugriff auf die Menschen zu kommen. Denn das ist der eigentliche Grund, warum schreckt der Feind? Das ist nämlich das Prinzip, weil die Menschen dann im Geist geöffnet sind für feindliche Einflüsse. So ähnlich wie ein neugeborenes Kind, was wehrlos ist, was noch nicht gelernt hat, sich zu verteidigen, wo dann die Einflüsse zum Beispiel von Ablehnung oder verbaler Gewalt oder was auch immer so einfach so einprasseln, ne? Wo Menschen sich normalerweise gegen wehren können, mit dem Schild des Clowns, wenn aber dann die Schockstarre kommt, haben sie nicht die, also wenn sie sich nicht daraus befreien können oder nicht wissen um diese Dinge, dann sind sie oft im Geist wie so ein Scheunentor geöffnet für diese Einflüsse. Und das ist das eigentliche Ding. Der Schreck ist im Prinzip nur die Taktik, um die dämonischen Einflüsse dann im Leben der Menschen zu platzieren. Um das Scheunentor, sage ich mal, aufzukriegen. Das werden wir gleich noch sehen, dass genau das die Strategie des Feindes ist. Lass uns das mal angucken. Gleich mal die nächste Folie, bitte. So, hier gucken wir uns mal diese Strategie an. Und da möchte ich nochmal zu sagen, wir lesen hier wieder Altes Testament und hier ist wieder diese Übertragung. Ihr wisst vermutlich aus Epheser 12, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, ne? Also Oh, sorry, hatte ich Epheser 12 gesagt? Nee, Epheser 6, Vers 12. Es ist natürlich, danke für den Hinweis. In Epheser 6, Vers 12 heißt natürlich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. So, das heißt, wie es hier beschrieben ist, Menschen sind nicht unsere Feinde. Im Neuen Testament funktioniert das anders. Die Ekklesia, die Kämpfer, wir haben ein Schild des Glaubens, so wie wir es auch heute Morgen gemacht haben, zum Beispiel auch im Schofar. Wir haben die Waffen in der übernatürlichen Dimension. Das heißt, das hier, was wir lesen, müssen wir jetzt übertragen. Ich will das mal vormachen. Also, hier steht, Jesaja 7, weil der Aramäer, also andere Nation steht für die Feinde, denkt dran, das gilt für uns nicht im Hinblick auf Menschen, das gilt für die dämonischen Einflüsse. Die Feinde, die Geistesmächte der Himmelswelt. Weil der Aramäer, also die Feinde, Böses gegen dich geplant haben, samt Ephraim und dem Sohn Remalias, die sagen, das ist gut, ne? Die sagen, hier wird der Plan beschrieben. Was sagen sie denn? Sie sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen. Juda steht für das Volk Gottes. Das heißt, die Feinde haben es abgesehen auf das Volk Gottes. Sie wollen gegen das Volk Gottes hinaufziehen. Und wie wollen sie gewinnen? Was ist ihre Taktik? Sie wollen es in Schrecken versetzen. Warum? Weil dann die Stadtmauern, sage ich mal, auf sind. Und dann können sie mit den Soldaten eindringen. Sie wollen es in Schrecken versetzen und sie wollen es für sich erobern. Sie sagen ja, wir wollen nach Juda hinaufziehen, es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen. Das ist natürlich das ultimative Ziel. Also soweit, selbst wenn du mal irgendwann dich erschreckt hast oder so oder irgendeine herausfordernde Situation hast, so weit ist es wahrscheinlich nicht gekommen bei dir. Aber das ist letztlich das Ziel. Sie haben es abgesehen auf das Volk Gottes. Sie wollen, dass das Volk Gottes durch den Schock, ich sag mal bildlich gesprochen jetzt, die Stadttore aufmachen. Dann können die Soldaten eindringen. Und was machen die dann? Die wollen natürlich, dass dann in dem Leben, wenn sie in den Stadttoren drin sind, dass dann der Wille des Feindes in dem Leben passiert. Das bedeutet hier, sie wollen den Sohn Tabeels zum König einsetzen. Sie wollen einen anderen sozusagen als Herrscher einsetzen. Ein anderer, der dann sagt, was du tun sollst oder nicht. Ne, ihr kennt den Begriff fremdbestimmt. Ist das eine Frage? Oder? Ja. Ja. Ja, das stimmt. Das ist jetzt hier tatsächlich noch ein Spezialfall, ja, Ephraim. Da würde ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen wollen, das ist tatsächlich eine Thematik. Ich will das nicht in Abrede stellen. Es gibt ja zum Beispiel auch die Armee Sauls und die Armee Davids. Wenn man mal drüber nachdenkt, ich glaube, das ist hochaktuell, das Thema. Es gibt das. Ich wollte nur jetzt erstmal diese Grundprinzipien darstellen, dass erstmal die Feinde sich aufmachen mit dem Ziel zu erschrecken, um den Kampf zu gewinnen. Denn wenn die Soldaten, wenn das Volk Gottes hier gut aufgestellt ist, alle haben ihre Schilde in der Hand, ihre Speere, ihre Waffen, sind alle auf den Stadtmauern, haben die Angreifer keine Chance. Wenn aber es gelingt, sie zu erschrecken, sind sie handlungsunfähig und dadurch können sie sie überwältigen. Das ist letztlich das Ziel. Der Feind will durch Traumatisierung überwältigen. Und da gibt es leider viele Berichte, leider auch schon, dass Kinder sowas erlebt haben. Ne? Dass sie sich auch in ihren Umfeldern wie überwältigt fühlten, wenn andere sie festgehalten hatten und dann irgendwas gemacht haben, was sie nicht wollten oder so. Das kann auch traumatisierend sein. Ne? Genau, also das ist diese Strategie. Sie sollen geschreckt werden und dann kann der Feind eindringen. Jetzt lass uns nochmal weiter gucken, die nächste Folie. Oder sonst sag einfach Bescheid, wenn du was sagen willst. Hier wieder ein Psalm. Da heißt es, Jahwe, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von allen meinen Verfolgern. Auch das kann übrigens traumatisch sein. David hatte ja eine Menge Verfolger. Zu einem Zeitpunkt 3000 Mann von der Armee Sauls. Hat viele Verfolger gehabt. Ja. Und er sagt, rette mich, damit er, also dass er nicht wie ein Löwe meine Seele zerreißt und sie zerfleischt, weil kein Retter da ist. Denkt dran, wir haben am Anfang geguckt, was bedeutet das Wort Trauma? Das Wort Trauma bedeutet Wunde, aber eben im seelischen Bereich. Und genau das passiert hier, wenn da kein Retter wäre, das ist auch ein Trauma, Trauma der Hilflosigkeit oder Trauma des sich ausgeliefert Fühlens, dann könnte es passieren, dass die Seele tatsächlich so massiven Schaden nimmt, wie David das hier beschreibt, dass sie fast zerrissen wird. Ja, und da soll Heilung reinkommen. Okay, wir gehen nochmal weiter. Und zwar hier Psalm 31, 14. Da heißt es, denn ich habe die Verleumdung vieler gehört. Auch das, wenn jemand verleumdet wird, je nachdem in welchem Kontext das ist, das kann auch traumatisch sein. Wenn zum Beispiel über jemanden eine Schmutzkampagne in den Medien oder so gemacht wird, ne? Wenn er verleumdet wird. Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört und jetzt der Ausruf, Schrecken ringsum. Das heißt, auch das hat er wie so ein Angriff des Schreckens und der Furcht empfunden. Und jetzt hier, als sie sich miteinander berieten gegen mich, sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen. Ne? Schrecken ringsum ist hier dieser Aufruf, Ausruf. Ja? Immer dieser Angriff durch den Schreck. Denn überleg mal, wenn er, sagen wir mal, er hätte keine Angst, er weiß, da ist Verleumdung, er weiß, da sind Verfolger, aber er ist bei völlig klarem Verstand. Gott hat uns ja nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn er bei völlig klarem Verstand ist, kann er gute Entscheidungen treffen. Wenn er aber in Panik und Furcht versetzt ist, dann trifft er schlechte Entscheidungen. Deswegen ist es so wichtig hier, zum Beispiel auch David, dass er sagt, was bist du so betrübt, meine Seele? Du wirst den Herrn noch preisen für die Rettung, die er ist. Er schaut also auf den Retter und lässt sich eben nicht von dem Schrecken dann überwältigen. Das ist ja auch das Prinzip, was wir schon gerade versucht haben darzustellen.
Oder zum Beispiel, es kommt auch wirklich oft vor, dass Jugendliche in den Klassen, da gibt es dann so Gruppen und die fangen dann an über WhatsApp, Twitter, keine Ahnung was, irgendwelche Verleumdungskampagnen gegen einen Mitschüler zu starten, wo sich Gruppen treffen und dann fangen die an darüber also über die Person zu lästern und sie schlecht zu reden. Und das wird dann schön verteilt in der Klasse, vielleicht in der Schule, vielleicht im Dorf oder wie auch immer. Das sind traumatische Erlebnisse oder auch ganz... ich weiß nicht, ob man es klassisch sagt, aber eine Person entscheidet sich, rein zu bleiben für seinen Ehepartner. Das ist heutzutage nicht mehr so üblich. Schade, es wird mehr. Amen. Halleluja. Aber stellt euch, ne, und das kriegen die Mitschüler mit. Es ist gut, wenn diese Person ein gutes Elternhaus hat, sich wirklich im Herrn gegründet weiß. Denn was glaubt ihr denn, was dann gegen diese Person abgehen kann? Was für böse Worte und Schmutzkampagnen gegen dieses Kind abgehen kann? Und deshalb ist es so wichtig, da möchte ich gerne nochmal was zu sagen, wenn wir wissen, wie wir unsere Kinder verteidigen können, wie wir ihnen helfen können, wie wir aber auch, wenn sie in diesem Alter sind, wo sie ihre eigenen Entscheidungen treffen müssen, sollen und dürfen, wie wir dann für sie da sein dürfen, wie wir ihnen im Gebet den Rücken stärken dürfen und sie wirklich über ihnen die Wahrheiten Gottes proklamieren dürfen.
Amen. Sehr gut. Halleluja. Genau, und diese Situationen können traumatisierend sein. Ich sage immer können, weil wir auch immer die Chance haben, in der Situation aufzustehen und den Schild des Glaubens zu erheben. Wie gesagt, wir gucken uns das an. Und wir können natürlich frei werden, wenn da in der Vergangenheit so etwas gewesen ist. Ja? Es geht nur darum, dass wir das wissen. Ich glaube wirklich, das ganze Thema hängt an dem Wissen. Und es heißt ja, mein Volk kommt aus Mangel an Erkenntnis. Und es gibt halt die Situation, wo Menschen eben jahrzehntelang mit einer Traumatisierung rumlaufen, das ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich, gar nicht so selten, die ist immer noch da bis zu dem Moment, wo man das abschneidet und wo man das vom Heiligen Geist rausnehmen lässt. Die Bilder, die einen daran erinnern sollen, die Geräusche, die einen daran erinnern sollen, ne, denkt an das Beispiel, was ich vorhin hatte mit dem Hubschrauber, oder die Gerüche, Geschmäcker, Gefühle, was auch immer, das kann unterschiedlich sein, aber es ist Freiheit in dem Namen Jesus.
Und da ist auch wichtig zu sagen, nicht alles, wenn da mal ein Gedanke kommt an früher und was da gewesen ist, das ist nicht gleich jetzt ein Trauma. Wenn ihr davon frei seid, dann sollt ihr auch davon frei sein. Wenn dann mal Gedanken an irgendetwas kommen, dann könnt ihr sagen, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Dann müsst ihr nicht denken, oh, jetzt ist das doch wieder da, ist es denn gar nicht rausgenommen und überhaupt. Das darf man auch lernen, dann zu unterscheiden. Was ist wirklich Trauma? Und was sind einfach Angriffe von außen, die man einfach mal wieder wegschicken darf? Halleluja.
Genau, Trauma erkennst du im Prinzip dann, wenn Zwang da ist. Wenn wirklich man sich so fühlt, als könnte man nicht mehr schwimmen oder man schafft es nicht mehr, in das Wasser zu steigen. Ne, dann kann man von so einer, wenn man sich daran erinnern kann, dass da was beim Schwimmen war, aber man die Achseln zuckt, dann ist das keine, dann ist man ja frei davon. Darum geht es ja. Daran kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Und jetzt ist nochmal wichtig, wenn wir uns die nächste Folie angucken, dass wir verstehen, dass Trauma eine dämonische Macht ist. Hier heißt es ganz klar, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Okay? Das heißt, der Geist der Furcht kommt nicht von Gott. Sondern Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also, wenn du Furcht spürst, wir haben ja gerade auch proklamiert, ich bin nicht länger ein Sklave der Furcht. Ja? Wir lassen uns nicht länger davon steuern, nicht länger bestimmen. Ja, du kannst das schon noch wahrnehmen oder so, ne? Furcht, aber du sagst, nö, ich bin nicht länger Sklave der Furcht. Denn Gott hat mir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern was hat uns Gott gegeben? Das ist auch wieder wichtig bei dem Thema. Er hat uns Kraft gegeben, ja, Kraft zu überwinden, Liebe, dass wir jedes Trauma von Ablehnung überwinden, weil wir wissen, die Liebe des Vaters ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und auch ganz wichtig, Besonnenheit. Also klares Denken, auch in einer Situation, wo im Geistlichen der Kampf tobt, wo es vielleicht unübersichtlich wird. Dass man sich nicht so davon hin und her werfen lässt, ne? Sondern dass man im Prinzip, wenn so ein Kampfgetümmel ist, dass man die Fähigkeit hat, sich auf den Hügel zurückzuziehen, diese ganze Schlacht zu erblicken und zu sehen, ach, da ist der Feind, da will er angreifen. Und das da ist nur Ablenkung.
Dass man fokussiert bleiben kann und wirklich genau weiß, wo es lang geht.
Genau, dass man zum Beispiel weiß, okay, diese Sache mit der Ablehnung, da will der Feind mich angreifen. Also fokussiere ich mich genau darauf. Ich brauche jetzt nicht so sehr über das Thema Sorgen nachzudenken, ne? Wenn ja, da habe ich nicht so ein Problem mit, könnte jemand ja überlegen. Aber das mit der Ablehnung, da ist immer eine Attacke. So kann es natürlich andere Menschen geben, die mehr mit Sorge zu kämpfen haben. Aber wenn dich das betrifft, dann weißt du, okay, ich schaue mir jetzt mal alles an, was das Wort Gottes zum Thema Annahme ansagt. Und wenn Annahme sagt, und wenn dann was kommt mit Ablehnung, dann stelle ich mich hin und ich weise die Ablehnung zurück. Und ich proklamiere, dass ich angenommen bin, dem Geliebten. Das ist Besonnenheit, dass man sieht, ah, da kommt ein Angriff, alles klar, ich bin positioniert. Gott hat mir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist ein ganz wichtiges Standing, das wir lernen sollen zu entwickeln. Wir sollen ja alle zu Überwindern werden. 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Und das ist das, was Überwinder lernen. Erstmal ist man als Kind Gottes geboren, so wie wir es heute Morgen auch gesehen haben. Angenommen, den geliebten Jesus Christus, heilig, tadellos, unverklagbar. Ne? Man kommt erstmal, bekommt die Milch, die Identität. Und dann lernt man zu kämpfen, zu überwinden, über die Sünde zu herrschen in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist diese Entwicklung, die wir nehmen sollen. Als Kinder Gottes. Ne? Wir sollen ja alle in die Reife kommen. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Das ist jetzt eine ganz interessante Situation, nämlich die Jünger und Jesus. Guck mal, da, also nicht falsch verstehen, ich werde das gleich erklären, aber im Prinzip hat Jesus die Jünger ja ein bisschen, ich sag's mal so, er hat sie in eine etwas herausfordernde Situation gebracht. Okay, wir gucken es uns mal an. Aber Jesus geht ganz anders damit um als der Feind. Das ist diese Story auf dem See. Um die 4. Nachtwache, also mitten in der Nacht, war dunkel, kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, was passierte? Sie erschraken. Das haben wir doch die ganze Zeit schon gelesen, ne? Das ist ja eigentlich das, was der Feind macht. Also Jesus hat sie nicht erschreckt, aber die Jünger haben sich erschreckt. Aber passt auf. Sie erschraken und sprachen, es ist ein Gespenst. Sie haben sich also erschreckt, weil sie dachten, es wäre ein Gespenst. Sie haben Jesus nicht erkannt. Aber jetzt wichtig, guck mal hier. Die Jünger schrien vor Furcht. Also wenn jemand vor Furcht schreit, dann ist das schon massiv. Dann kann das schon in so eine Richtung Traumatisierung gehen. Aber, jetzt pass auf. Jesus redete sogleich mit ihnen. Und jetzt ist die Frage, warum redet er denn sogleich? Warum ist das wichtig, dass hier steht, ich weiß, das ist jetzt hier ein Nebenschauplatz bei der Geschichte, aber trotzdem wichtig, Jesus redet sogleich. Warum sogleich? Warum schnell? Warum sofort? Nadine, hast du eine Idee?
Genau, das ist wie den Schreck sofort wegschicken, damit sie eben nicht die Türen geöffnet haben und irgendwas da reinkommen kann, sondern damit sie sofort wissen, habt keine Angst. Das ist wie, Schreck nicht mal eine Stunde da lassen, sondern dann in der Stunde, okay, da hatte ich mich doch vorhin erschreckt, verschwinde Schreck, sogleich, sofort den Schreck wegschicken. Macht keine halben Sachen, sondern ganze.
Sehr gut. Amen. Genau, und das finde ich ganz interessant, denn Jesus hat kein Interesse, uns zu erschrecken. Jesus will uns ja nicht durch Furcht überwinden. Jesus will mit uns in einer Liebesbeziehung sein, wo die Herzen sich freiwillig für ihn entscheiden. Der Feind versucht zu überwinden durch Schrecken. Jesus hat damit nichts zu tun. Deswegen redet Jesus sogleich mit ihm und sagt, nein, Moment, ich bin's. Ihr braucht euch nicht erschrecken. Also sofort den Riegel vorgeschoben, dass da gar nicht erst so eine Traumatisierung reinkommen kann. Das ist überhaupt nicht, dass Gott mit sowas arbeitet, Gott auf gar keinen Fall. Nämlich die Furcht des Herrn, sagt die Bibel ja. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, ist ja was ganz anderes. Es ist Gott zu lieben, sein Gesetz, seine Wege und ihn ernst zu nehmen. Ja? Ehrfurcht vor Gott, sag ich mal, die Ehrfurcht, das ist was anderes. Da geht es überhaupt nicht um Trauma. Okay, gehen wir mal weiter. Denn das sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Oder wie es jetzt steht, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das heißt, diese Attacken gehen ganz klar auf den Bereich des Feindes zurück. Der Feind will rauben, der Feind will vernichten, der Feind will morden. Jesus will uns Leben im Überfluss geben. So, was ist Leben im Überfluss? Wenn jemand traumatisiert ist und sich mit Astronautennahrung jahrelang in seiner Wohnung einschließt oder wenn jemand in der Freiheit läuft, frei ist von Furcht, natürlich das Letzte. Jesus will uns das geben. Der Feind will, wenn er, natürlich der Feind will, wenn er könnte, will er die Menschen umbringen. Da, wo er das nicht schafft, will er die Menschen in Gebundenheit halten. Und das ist eben die Sache mit dem Trauma. Okay?
Und auch hier ist ein kleiner Nebenteil total wichtig. Da steht nicht nur, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das ist ja schön. Ne? Da steht, und es im Überfluss haben. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Gott möchte nicht einfach nur, dass wir frei sind von irgendwelchen Gebundenheiten. Wir dürfen in der Freiheit wandeln und leben und voller Freude darin sein und andere lehren und anderen helfen, frei zu werden und. Das ist Überfluss. Das ist nicht einfach nur, cool, ich bin frei. Weiter geht's. Nein, das ist, ich bin frei und ich bin voller Freude frei und ich danke dir, Herr, dass du mich einsetzt, dass ich auch andere Menschen in die Freiheit führen darf, dass ich ein wandelndes Zeugnis sein darf in dieser Welt, dass ich Salz und Licht sein darf, wo immer ich bin, in der Schule, im Kindergarten, auf dem Arbeitsplatz, wo immer ich bin. Ich darf Salz und Licht sein und ich darf für Menschen beten, ich darf ihnen die Hände auflegen und ich darf von deinem Überfluss weitergeben. Und das ist wichtig, wenn ihr die Bibel lest, diese kleinen Wörter, so dann oder sobald, ne? Also sogleich. Sogleich hat Jesus geantwortet. Wir haben es im Überfluss, das Leben. Oder Wörter wie damit und all solche, das sind keine Füllwörter, all diese Wörter, die weisen uns auf Dinge hin, die erklären uns Dinge. Und deswegen, wenn ihr in der Bibel lest, versucht mal wirklich bewusster auch solche Passagen zu nehmen und sagen, ja Moment mal, Jesus will mir nicht nur Leben geben, sondern er will mir das auch noch im Überfluss geben. Ja, da will ich euch darauf hinweisen, wirklich dieses Wort Gottes so richtig zu schmecken und nicht nur einmal in den Apfel zu beißen.
Amen, Halleluja. Genau, nicht nur einmal in den Apfel beißen, esst den Apfel ganz auf und dann hat Gott immer noch mehr für euch. Ja, also, wie können wir jetzt davon frei werden? Lass uns mal auf diesen Punkt fokussieren. Wir haben diese Strategie gesehen vom Feind. Ich denke, das ist klar geworden. Wir gucken uns den nächsten Bibelvers an. Hier ist im Prinzip schon die Antwort. Als ich Yahweh suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Darum geht es ja beim Trauma. Schrecken und Furcht, damit will der Feind agieren. Aber wenn wir den Herrn suchen, dann antwortet er. Und dann errettet er uns, also errettet, befreit, diese Wörter, das geht in die Richtung. Es geht also um Befreiung von Angst, es geht um Befreiung von Furcht, es geht um Befreiung von Trauma. Und wenn die Befreiung da ist, ganz wichtig, dafür ist übrigens auch Lobpreis sehr gut, da darf dann Heilung rein und lasst das mit Gutem ausfüllen, richtig, richtig ausfüllen. Das eine ist, da wird etwas weggenommen, die Wunde soll sich schließen. Ja, also erstmal soll das Gift raus, Runde zu. Aber da, wo das Gift war, da, wo Verletzung war, da soll jetzt im Geist gesprochen, da soll Heilung, da soll, sollen Ströme lebendigen Wassers jetzt reinkommen. Deswegen ist meine Empfehlung, gerade wenn du merkst, dass da heftige Dinge sind in der Vergangenheit, von denen du frei werden darfst, wäre wirklich meine Empfehlung, gerade in den nächsten Tagen etwas zu machen, das kann unterschiedlich sein, aber etwas zu machen, was dich im Geist aufbaut, was dir gut tut. Manche gehen einfach spazieren, beten stundenlang in Zungen, andere hören Lobpreis, manche gehen in ihr Kämmerlein, andere beten beim Autofahren oder lassen sich von Gott Worte schenken. Das kann ganz unterschiedlich sein, wie auch immer du das für dich kultiviert hast. Aber das bewusst zu nutzen, um sich mit Gutem füllen zu lassen. Du musst jetzt nicht irgendwelche, wenn du Befreiung erfährst, nicht irgendwelche theologischen Konzepte studieren, sondern musst dich mit Gutem, also musst dich mit Frische und Lobpreis und Herrlichkeit füllen lassen. Ne? Das andere hat auch seine Zeit, ja? Aber alles zu seiner Zeit. Wenn du Befreiung erfährst, ganz wichtig, meine ganz, ganz große Empfehlung, lass dich mit Gutem füllen. Amen. Also, als ich den Herrn suchte, wir suchen den Herrn, das werden wir auch heute Abend machen. Wir wenden uns an ihn. Er ist der Heiler, er ist der Befreier und Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes und deswegen passieren diese Dinge, deswegen passiert Freisetzung. Deswegen kann es sein, dass du irgendwann anfängst zu weinen, aber du merkst, das ist kein bitteres Weinen, sondern es ist ein befreiendes Weinen, da fällt Last von dir ab. Das kann sich ganz unterschiedlich äußern, darauf kommt es auch nicht so an. Aber du merkst, da fällt was von dir ab und du merkst, du wirst frei, du wirst geheilt und du wirst wiederhergestellt und du wirst mit Freude gefüllt. Halleluja. So, und jetzt möchte ich euch noch einen Bibelvers zeigen, bevor ich den Abschlussvers euch zeige. Nämlich, wenn wir den nächsten, die nächste Folie einmal die nächste, wenn wir einmal die nächste Folie einblenden, genau hier. Das ist auch ganz interessant, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht und vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt. Diesen Punkt hatten wir jetzt auch noch nicht. Die Nacht kann sehr angefochten sein bei manchen Menschen. Das ist auch ein Bereich, wo der Feind versucht anzugreifen. Vielleicht habt ihr mal diesen Begriff von Albträumen gehört. Ne? Alb, habe ich mir sagen lassen, kommt eigentlich von Elf. Also letztlich dämonische Träume. Ja? Unterschiedliche Dinge, aber auch da will Gott Frieden reingeben. Frieden ins Bewusstsein, Frieden ins Unterbewusstsein. Denn hier ist die Wahrheit, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Du brauchst dich nicht dafür zu fürchten. Der Feind versucht mit Schrecken der Nacht zu arbeiten, aber du brauchst dich davon nicht fürchten, du bist frei davon. Du brauchst dich auch nicht vor dem Pfeil fürchten, der bei Tag fliegt, denn du hast den Schild des Glaubens, um auszulöschen alle feurigen Pfeile des Bösen. So, und jetzt noch eine Stelle, Sprüche 3, Vers 25. Das ist im Prinzip die Definition von Trauma, die wir in der Bibel finden. Ganz am Ende. Ist jetzt ein längerer Abschnitt, aber da sehen wir etwas, wo wir sagen können, oh, Moment mal, das ist doch eigentlich das, was ein Trauma definiert. Haben wir am Anfang schon gelesen. Ne? Also, das heißt, das haben nicht die Psychologen erfunden, das gab es schon 3000 Jahre vorher in der Bibel. Halleluja. Also, mein Sohn, lass das niemals aus deinen Augen. Das kannst du, Sprüche ist ein wirklich tolles Buch. Ich empfehle dir, das zu hören als Reden Gottes zu dir. Mein Sohn, mein Kind, lass dies niemals aus den Augen. Bewahre, Achtung, Überlegung und Besonnenheit. Genau das, was wir gerade hatten. Gott hat uns nicht gegeben, Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Klar Gedanken. Und dadurch sind wir kampffähig. Der Feind will uns unfähig machen zu kämpfen. Gott will uns kampffähig halten. Deswegen sagt Gott, lass dies niemals aus den Augen und bewahre Überlegung und Besonnenheit. Ne? Wenn du merkst, du bist angefochten, dann kann es hilfreich sein, dass du dich mal zurückziehst. Je nachdem, wie das deiner Persönlichkeit entspricht, einfach ins stille Kämmerlein oder Gebetsspaziergang, einfach mal einen klaren Blick aufs Schlachtfeld bekommen und gucken, was ist eigentlich los. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil wenn du weißt, was los ist, hast du eigentlich den Sieg schon. Dann musst du nur noch diese Dinge in Existenz rufen. Also bewahre Besonnenheit. Überlege und Besonnenheit werden deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals. Dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen und dein Fuß stößt nicht an. Halleluja, das ist doch gut, das wollen wir, das nehmen wir. ohne Furcht, aha, jetzt wird's interessant, ohne Furcht wirst du dich niederlegen. Genauso soll es sein. Dein Schlaf soll gesegnet sein. Das hast du ganz oft in der Bibel. Du legst dich nieder, Psalm 4, Vers 9, und du schläfst in seinem Shalom, denn Gott alleine lässt dich sicher wohnen. Halleluja. Alles andere ist vom Feind. Also der Schrecken der Nacht. Ohne Furcht wirst du dich niederlegen und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Hey, weißt du, was du machen kannst? Wenn man das so liest, kann man darüber hinweglesen. Aber weißt du, wie du das ergreifen kannst? Du kannst das ergreifen, indem du das in der Ich-Form proklamierst. Du nimmst also was aus dem Wort Gottes. Zum Beispiel, dass du sagst, ich bin heilig, tadellos und unverklagbar vor dem Angesicht Gottes. Oder du sagst, Halleluja, danke Jesus, das nehme ich. Ohne Furcht lege ich mich nieder. Proklamieren. Ohne Furcht lege ich mich nieder. Und wenn ich liege, was ist dann? Dann wird mein Schlaf süß sein. Halleluja, okay? Genau das mal. Also, wenn du irgendwas liest, Psalm 92, dass du im hohen Alter viel Frucht bringen wirst, dann sagst du, genau das nehme ich. Im Namen Jesus, ich bringe im hohen Alter viel Frucht. Oder zum Beispiel, was wir gerade hatten, Psalm 91. Kein Unglück wird mir zustoßen und keine Plage meinem Zelt sich nahen. Immer in der Ich-Form. Und dadurch ergreifst du es. Tod und Leben liegt in der Gewalt der Zunge. Wenn du es allgemein formulierst, hast du es noch nicht ergriffen. Wenn du sagst, ich lege mich schlafen und mein Schlaf ist süß und ungestört im Namen Jesus, dann ergreifst du es. Okay? Also, wichtiges Prinzip. Hatte ich gerade einfach mal auf dem Herzen weiterzugeben. Ich denke, dass das, ja, dass das etwas ist, was wir uns zur guten geistlichen Gewohnheit machen müssen. Kein Unglück wird mir zustoßen und keine Plage meinem Zelt sich nahen. So, also, wenn der Schlaf jetzt süß ist, wir legen uns nieder und wenn wir liegen, wird der Schlaf süß sein. Dann, was ist dann? Dann brauchst du keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Denn Yahweh wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Und jetzt, interessant, ne? Das gibt's also nicht in den psychologischen Online-Magazinen erst, das haben die nicht erfunden, sondern vor 3000 Jahren hat Gott es schon in die Bibel geschrieben. Plötzlicher Schrecken. Ist doch genau das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Das ist doch die Definition von Trauma, oder nicht? Es kommt ein plötzlicher Schrecken und der kann, wenn Menschen nicht aufpassen, kann sie in Schockstarre versetzen. Dadurch kann der Feind es eventuell schaffen, Zugriff zu bekommen und je nachdem, was es ist, mit den entsprechenden dämonischen Mächten einzufallen, wenn die Stadtmauer dann nicht ganz sauber aufgebaut ist. Aber wir wollen es machen wie Nehemia, wir wollen die saubere Stadtmauer aufbauen, wir wollen den Garten des Lebens gut bearbeiten, das, was da nicht reingehört, rausschmeißen und deswegen besonnen, klar bleiben und natürlich immer den Schild des Glaubens erhoben haben. Halleluja. Und bei all dem ist wichtig zu wissen, so ähnlich wie heute Morgen. Bitte jetzt keine negativen Gedanken, keine Selbstverdammnis, keine Anklage, kein hätte, könnte, wäre, sondern immer diese Wahrheit, wenn wir uns die nächste Folie anschauen, diese wichtige Wahrheit in Johannes 8. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das ist die Wahrheit. Das ist auch das, wo wir heute Abend für beten wollen. Das soll auch im Fokus stehen, das kann unterschiedlich sein, was euch jetzt betrifft. Wir haben jetzt verschiedene Bereiche angesprochen. Ich habe heute Morgen gesagt, diese Dinge können eine Blockade sein, warum man nicht in die Freiheit kommt. Ich sage nicht, dass es bei dir so ist, ich sage nur, es kann sein. Bei manchen Menschen kann das ein Hinderungsding sein, warum sie nicht durchgebrochen sind oder warum da noch in bestimmten Bereichen sich das so wie gebunden anfühlt oder warum sich Menschen zum Beispiel nicht trauen zu sprechen. Ich könnte mir vorstellen, das hängt nämlich auch oft mit Berufung zusammen. Stell dir vor, da ist jemand berufen, vor Menschen zu sprechen und dann wurde der aber in der Schule traumatisiert und traut sich überhaupt nicht mehr vor auch nur zwei Leuten ein Wort zu sagen. Dann sehen wir schon, das ist etwas, wodurch der Feind versucht, Menschen von der Berufung abzuhalten. Und auch da brauchst du dich nicht wundern, das ist gar nicht so selten. Berufungen sind sehr, sehr umkämpft. Und gerade da, wo du eine besonders starke Berufung hast, kann es sein, dass der Feind dich extrem massiv angreift. Es kann sein, dass du zu einer besonderen Art von Treue berufen bist und der Feind will dir immer wieder Dinge aus der Vergangenheit wie so ein Film vor dem inneren Auge abspielen, dass du dich nicht würdig fühlst und so weiter, dass du gelähmt bist, was auch immer. All das können Dinge sein, die Menschen hindern können, in die Freiheit zu kommen. Und da möchte ich einfach jetzt schon mal auf unseren Abend hinweisen. Ich möchte euch jetzt schon mal, damit wir da gleich nicht so viel Zeit für brauchen, möchte ich euch jetzt schon mal erklären, wie wir uns das gedacht haben und wie das heute Abend ablaufen soll. Wir wollen natürlich auch gezielt für diese Dinge beten, ja? Nicht nur, auch darüber hinaus. Aber das sind zwei Dinge, die jetzt hier für uns wichtig sind. Und wir werden jetzt gleich auch eine Pause machen. Das heißt, du wirst wieder ein bisschen Zeit haben, diese Dinge auch zu verarbeiten, sacken zu lassen. Und es kann sein, jetzt, je nachdem, wie du auch die Zeit verbringst, vielleicht hast du einfach Zeit für dich und Gott offenbart dir noch Dinge. Gott offenbart dir vielleicht auch, dass da was in deiner Kindheit war, was dich seitdem gebunden hält. Oder dass da tatsächlich eine Beziehung zu einem anderen Menschen, das kann unterschiedlich sein, dass eine Beziehung zu einem anderen Menschen nicht auf einer sauberen Ebene ist und dass da ungesunde Verbindungen sind, von denen du frei werden darfst. Ja? Und wenn Gott dir das zeigt, zeigt er dir das nicht, um dir negative Gefühle zu geben, sondern Gott, wenn Gott dir das zeigt, zeigt das immer, um dich in die Freiheit zu führen. Es gibt da einen Spruch im Englischen, what God reveals, God heals. Also was Gott offenbart, das heilt er auch. Ja? So, wenn er dir also zeigt, da war was, bevor du überhaupt auf die Welt gekommen bist, vor deiner Geburt, dann zeigt er dir das, um dich zu heilen und zu befreien. Denn das ist das, was im Vordergrund steht. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. So, das heißt, wir wollen beten in diesen Bereichen. Und wir werden das auch so machen, dass ihr für persönliches Gebet nach vorne kommen könnt. Also wir werden gleich nach der Pause, werden wir hier starten mit Lobpreis, so wie wir das jetzt gerade auch gemacht haben, und werden auch von vorne, so wie Gott uns das zeigt, Dinge ausrufen für Heilung und Befreiung. Aber Nadine und ich werden dann relativ schnell auch, das werden wir nochmal ansagen, werden dann auch hier nach vorne kommen und wir haben auch unser Salböl dabei und wir sind einsatzbereit, ja, und unser Lobpreisteam wird weiter, das ist keine Untermalung, das ist kein so schön, dass man noch ein bisschen Musik im Hintergrund hat, ne? Ist nicht Hintergrundmusik, sondern das ist Freisetzung von Heilungssalbung. Also ihr könnt auch, das ist wirklich, das obliegt ganz euch, ihr könnt euch auch einfach, wenn ihr wollt, dann legt euch einfach hier hin und saugt das sozusagen in euch auf. Einfach mal so diese Heilungssalbung. Ich glaube daran. Ich glaube, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes und ich glaube, das wird noch viel mehr in unserem Land freigesetzt, dass Menschen dadurch geheilt und befreit werden. Also ihr könnt das machen. Könnt euch einfach hinsetzen, einfach den Heiligen Geist durch euch fließen lassen. Ihr könnt aber auch dann zum Beispiel zum persönlichen Gebet nach vorne kommen. Und wenn dann zum Beispiel jetzt jemand sagt, ja, da war was mit dem Zahnarzt, ne? Und dann kann es sein, dass wir dann eben beten, dass Gott diese Situation aus dir rausnimmt, alle Dinge, die dadurch reinkommen sind, Schrecken, Furcht, was wir gerade besprochen haben, aber auch, dass wir dich dann zum Beispiel von allen Geruchseindrücken lösen, die dich da wieder daran erinnern sollen, also was das wieder auslösen soll. Ne? Denkt an diesen Begriff der Retraumatisierung. Diese Einflüsse sollen auch rausgenommen werden. Ganz oft sind es auch Bilder, bildliche Eindrücke, ne? Die vor dem inneren Auge ablaufen. Zum Beispiel kannst du das erkennen, wenn sich so eine Situation wie in der Schule so eingebrannt hat in deine Wahrnehmung, ne? In deine Seele eingebrannt hat, dass du dich noch an diese Details erinnern kannst. Das ist ein ganz deutlicher Hinweis, ne? Dass du jetzt nach 30, 40 Jahren vielleicht noch weißt, genau diese Szene, wie so ein Foto abgespeichert in deiner Seele. Oder du kannst dich an gar nichts mehr erinnern. Das ist auch ein Zeichen für eine, das kann ein Zeichen für eine Traumatisierung sein, okay? So, das heißt aber, wenn du nach vorne kommst und du möchtest da Gebet für, dann beten wir, dann würden wir auch in diese Richtung beten. Wenn du sagst, da war eine unschöne Situation und ich habe den Eindruck, da ist wirklich eine Verbindung, wo ich schon frei werden darf, zum Beispiel auch, du warst da bei einem geistlichen Leiter, der nicht sauber damit umgegangen ist, der Menschen manipuliert hat, können wir dich davon trennen. So wie wir es auch heute Morgen besprochen haben, dich lösen, aber auch eben sagen, dass alles, was da noch von diesem Leiter an dir haftet, denke an diesen Begriff Seelenanteile, ne, mit dem Sandpapier, was Nadine beschrieben hat, und dem Klebeband, dass das einfach aus dir rausgenommen wird und das, was der noch von dir hat, dass du einfach wieder ganz wirst, dass du geheilt wirst, wiederhergestellt wirst. Ja? Das wäre da so unser Gebet. Es kann aber auch sein, dass du einfach möchtest, dass wir für dein Knie beten. Das ist auch überhaupt kein Problem. Also du musst jetzt nicht sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, ob das in das Thema reinpasst. Du kannst natürlich trotzdem kommen, ne? Also das wäre so das Programm für heute Abend, ne? Und wir werden uns komplett darauf fokussieren. Wir haben jetzt sozusagen diesen theoretischen Teil, wenn ich das mal so nennen darf. Wir haben das jetzt bearbeitet. Wir wissen jetzt von der Bibel her, es gibt diese Dinge und die sind gar nicht so unerheblich. Das sind dämonische Einflüsse und du darfst heute davon frei werden. Das ist erstmal die Botschaft. Und ich möchte euch einladen gleich, wir werden jetzt gleich nochmal proklamieren, ich bin nicht länger Sklave der Furcht, okay? Aber ich möchte dich einladen, dann auch in dieser Haltung wieder jetzt in die Pause reinzugehen, wirklich zu schauen und zu sagen, okay, Heiliger Geist, möchtest du mir da noch was zeigen? Gibt es da Dinge, von denen ich heute frei werden darf? Und wenn er das aufs Herz gibt und du nicht genau weißt, was du machen sollst, dann komm einfach nach vorne und wir beten mit dir. Das ist wirklich so das Hauptanliegen. Nadine, habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was ich noch erwähnen sollte? Das ist gut. Habt ihr noch Fragen zum Ablauf heute Abend? Also das ist wirklich so etwas, wo ich sage, das ist jetzt, da wollen wir drauf hin. Das ist das, was wir sehen wollen. Wisst ihr, das Ziel ist nicht erreicht, wenn ich euch was über Seelenbande erzählt habe. Das Ziel ist erreicht, wenn du wirklich sagen kannst und Zeugnis geben kannst, ja, ich habe gemerkt, da war zum Beispiel ein Übergriff oder was auch immer, aber ich merke jetzt, ich bin davon frei. Und ich weiß das aus der Erfahrung. Normal, bitte jetzt keine Erwartung, du musst jetzt nicht denken, was gleich passiert, aber wenn jemand von negativen seelischen Verbindungen frei geworden ist, dann merkt man das eigentlich sehr schnell, also vielleicht innerhalb von einem Tag, je nachdem, wo es dich am meisten belastet hat, wenn du schlafen gegangen bist oder sofort in der Situation. Aber du wirst es eigentlich sehr schnell merken. Ja? Du wirst sehr schnell merken, wenn du wirklich davon frei bist. Das ist das, was ich da sagen kann, einfach aus der Erfahrung heraus. Also habt ihr noch eine Frage zu dem Ablauf? Gleich um 19.30 Uhr wird das weitergehen. Habt ihr noch eine Frage zu dem Ablauf? Gut. Dann würde ich sagen, lasst uns jetzt nochmal das aufgreifen. Wir haben es ja gerade schon mal geübt, das zu proklamieren. Und das ist wirklich etwas, was wichtig ist, dass wir das nicht als Lied singen, sondern dass wir die Hacken eingraben, dass wir den Schild des Glaubens in die Hand nehmen und wirklich sagen, ich bin nicht länger ein Sklave der Furcht. Ich habe den Eindruck, dass auch jetzt du, wenn du, während wir darüber gesprochen haben, wenn du an bestimmte Situationen erinnert worden bist, wo der Feind mit Schrecken ringsumher dich lähmen wollte, dann kannst du jetzt auch sagen, nein, das hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Kannst du das wirklich vorstellen? Wir haben das auch mal mit unseren Kindern so gemacht, ne? Wir haben gesagt, so, du nimmst jetzt mal hier diese Banane und du trittst da jetzt mal drauf. Einfach damit sie verstanden haben, dass unter unseren Füßen, du sagst jetzt im Namen Jesus, Jesus hat uns Macht und Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über alle Macht des Feindes und nichts kann uns in irgendeiner Art und Weise schaden. Und das nehmen wir und wir sagen, diese Einflüsse sind unter meinen Füßen. Der Gott des Friedens wird den Satan in Kürze unter unseren Füßen zertreten. Wir sind der Sieger in Jesus Christus. Gott hat uns den Sieg geschenkt in Jesus Christus. Das heißt, wir überwinden. In all dem überwinden wir weit durch den, der uns mächtig macht, Jesus Christus. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Das ist die Haltung. Wir sagen also nicht, oh nein, oh nein, oh nein, da war vor 25 Jahren irgendwie was Komisches im Autoverkehr oder so. Nein, wir sagen, das hat vielleicht in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass da Lähmung war, aber nicht länger. Das ist unter meinen Füßen. Ich bin nicht länger ein Sklave der Furcht. Ich bin ein Kind des Herrn. Mit dieser Haltung möchte ich uns einladen. Vielleicht könnt ihr schon mal wieder euch aufbauen, einrichten und das, was ihr da tun wollt. Und dann proklamieren wir gemeinsam nochmal diese Wahrheit. Und das ist wirklich eine Haltung, die du dir zu eigen machen kannst, wo immer du merkst, dass der Angriff war, du sagst nein, denn der Feind will erschrecken und wir können dem am besten widerstehen, indem wir sagen, nein, Gott hat mir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir gehen weiter von Sieg zu Sieg und von Kraft zu Kraft. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Denn wenn wir Jesus anschauen, und das wollen wir tun, dann werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also, mach das, wie du möchtest. Du kannst sitzen, knien, liegen, stehen. Fühlt euch völlig frei, auch heute Abend beim Lobpreis. Und proklamiert das so in der Art und Weise, wie es für euch, wie es am passendsten empfindet. Okay, da gibt es jetzt keine Regeln, sondern wir machen das so, ihr macht das so, wie ihr es wollt. Aber wichtig ist, dass wir ausrufen, ich bin nicht länger ein Sklave der Furcht, ich bin ein Kind des Herrn. Amen.